Menschen hinter Puppen.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Diesmal sind wir international im Namen der Puppe unterwegs, denn heute hat es uns ins schöne Baden verschlagen, in die Schweiz, auf das Festival Figura und zum Nachwuchspreis für junges Figurentheater, den Grünschnabel.
Wir sind wieder live und in Farbe vor einem Publikum hier im TIC, dem Theater im Kornhaus. Ja, auf der Bühne hinter uns ist bereits für die Vorstellung am Nachmittag aufgebaut. Und neben der Festivalleiterin Evelyn Kfeller sitzen um uns herum die Grünschnabel-Nominierten, welche in den letzten Tagen ihre Produktionen hier beim Festival gespielt haben. Es sitzen mit uns Anina, Martha, Mehdi, Moritz und Melissa. Herzlich willkommen und einen Applaus für die Nominierten.
Und ein herzliches Willkommen auch an Sie, liebes Publikum. Liebe Evelyn, das Festival Figura und der Grünschnabel sind zwei wichtige Institutionen in der europäischen Puppen- und Figurentheaterwelt. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg einen kurzen Überblick geben. Figura und Grünschnabel, was ist das eigentlich?
Zuerst möchte ich kurz berichtigen, ich bin nicht die Festivalleiterin, sondern die Co-Leiterin. Ja. Also wir leiten das Festival zu zweit, also ich mit meiner Kollegin Irene Horwald. Ja, genau. Also das Festival Figura wurde 1992 gegründet und fand in der ersten Ausgabe 1994 statt. Also das Festival ist inzwischen 32 Jahre alt. Und als der Grünschnabel ins Leben gerufen wurde, da war ich noch nicht dabei und ich habe mich dann bei der Gründerin Arlette Richner kurz recherchiert, wie das genau zu diesem Preis gekommen ist und sie hat mir dann erklärt, dass man eigentlich mehr Geld wollte vom Kanton. Und der Kanton war da nicht bereit, das zu zahlen, außer, und das war damals so en vogue, diese Preise, dass man einen Preis kreieren würde. Und zuerst hat man sich anscheinend mit Händen und Füßen gewehrt im Festival und sagte, nee, das machen wir nicht, wir reiten jetzt nicht auf diese Welle mit. Aber es hätte dann kein Geld gegeben und dann hat man halt zugestimmt und dann wurde der Grünschnabelpreis geboren. Und man wollte unbedingt einen Preis machen für Nachwuchs.
Super. Und der wird jetzt eben auch alle zwei Jahre verliehen?
Genau, im Rahmen des Festivals.
Im Rahmen des Festivals. Ja. Gestern Abend war die Preisverleihung und er wurde dieses Jahr zum
11. Mal vergeben.
Zum 11. Mal vergeben. Ja. Und euer Programm, wie stellt ihr das zusammen? Ist das es hat auch eine internationale Komponente?
Also wir sind eigentlich ein internationales Figurentheater- und Objekttheaterfestival. Also der Hauptfokus ist wirklich auf internationalen Produktionen, aber wir versuchen auch immer, Schweizer Produktionen einzubeziehen. Und wir haben auch ein Schweizer Fenster seit einigen Jahren, wo wir dann wirklich den internationalen und nationalen VeranstalterInnen so einen Überblick über die aktuelle Schweizer Szene versuchen zu geben.
Bevor wir jetzt vielleicht näher noch zu den Nominierten auf der Bühne kommen, kannst du uns kurz sagen, wie kommt es eigentlich zu diesen Nominierungen? Wie kommt man dazu, dann hier tatsächlich spielen zu dürfen?
Ja, also wir schreiben den Preis immer so im Frühling vom Vorjahr aus und versenden die Ausschreibung wirklich inzwischen weltweit, also alle UNIMA-Standorte auf der Welt, die wir auf der Liste haben und alle Kontakte, die wir haben. Und dann hat man, glaube ich, bis Ende Juli die Möglichkeit, sich zu bewerben, muss ein Dossier einreichen mit Videos etc. Und dann prüfen wir diese Eingaben in der Programmgruppe und mit der Festivalleitung. So ein erstes Mal, machen so eine Auswahl, gucken Videos und dann versuchen wir die Produktionen, die uns interessieren, dann auch live zu sichten. Also dann reisen wir dann wirklich gezielt für eine Produktion nach Spanien, ins Baskenland oder irgendwie nach Polen. Also so. Und dann gibt es wieder so eine Auslese und schlussendlich nominieren wir Produktionen, aber wir können dann auch teilweise nicht alle nehmen, da wir da an Räumlichkeiten gebunden sind. Also wir haben teilweise auch Produktionen, die wir gerne hätten, aber keinen Raum dafür haben.
Naja, verstehe. Ja.
Und dann gibt's die Auswahl.
Wir haben 4 von 5 Gruppen, die ihr eingeladen habt oder Einzelkünstlerinnen, die ihr eingeladen hattet, heute hier zu Gast.
Genau, und die 5. Gruppe lässt schön grüßen. Sie wären auch gern hier gewesen, doch mussten wieder schnell auf die heimische Probebühne in den Niederlanden.
Ja, umso schöner, dass wir euch hier haben können. Eure Bühnensprachen, die sind so wunderbar unterschiedlich. Wir würden gerne eine kleine Bestandsaufnahme machen. Lasst uns doch mal vielleicht auch für unser Publikum noch mal eine kurze Vorstellungsrunde machen. Das heißt, also ihr erzählt uns, wie ihr heißt, beziehungsweise vielleicht eure Gruppe oder eure Kompanie heißt, wo ihr herkommt, mit welcher Produktion ihr hier seid auf dem Festival Und mit welchem Material oder mit welcher Puppenart ihr euch beschäftigt habt? Medien Martha, mögt ihr vielleicht beginnen?
Okay. Hallo. Ich bin Mehdi, sie ist Martha. Wir sind vom Theater Gudule und wir haben gespielt Santa Pulcinella. Wir kamen aus Frankreich und das Produktion, wir haben gespielt mit Handpuppet, Handpuppen, Glove Puppet.
In so einer ziemlich derben Tradition von diesen Pulcinella hat ja sowas wie Punch and Judy,
ja, genau.
Also den bösen Kasper.
Ja, ja, ja. Es ist so, sozusagen das Kasper vom Italien.
Ja.
Und so, mehr Punch and Judy.
Ja, ja. Und Martha, du hast Live-Musik gemacht.
Genau, ich habe Geräusche und Musik gemacht. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Außenblick gemacht an die Produktion und dann fällt dir noch was und dann habe ich langsam angefangen dazu zu schlagen und ja. Sachen zu tun.
Mit dem Schlagzeug.
Ja, genau.
Kasper geschlagen, okay. Werden wir später auch noch drauf kommen, auch wunderbar dieser Ansatz mit dem Straßentheater oder dieses sehr direkte Ran und sehr laute, sehr derbe. Machen wir weiter mit Anina.
Ich bin Anina und ich habe zusammen mit Fernando Munizaga haben wir die Produktion Mycelium gezeigt. Und darin verbinden sich so zwei Dinge, zum einen Hefeteig und Sound. Und ich betone auch Sound, weil das für uns auch wie eine Art Figur ist. Also wir das auch so bearbeiten.
Wo bist du zu Hause? Wo hast du deine Homebase als Künstlerin?
Ich bin so zwischen Zürich und Bern. Jetzt bin ich gerade öfters in der Nähe von Zürich. Genau.
So, das ist deine Base auf jeden Fall.
Ja, also genau.
Heimspiel
ja.
für dich.
Ja, ja, genau. Also Schweiz.
Moritz.
Ja, ich bin Moritz Praxmacher. Ich war hier mit der Produktion The Story of Larry. Das ist ein Solostück von mir. Ja, und ich habe eigentlich nur eine Schachtel Teebeutel mitgebracht und habe mich damit auseinandergesetzt mit den Teebeuteln, mit der Schachtel, mit dem Tee drin, mit und mit einer Tasse.
Leichtes genau. Bühnenbild.
Sehr leichtes Bühnenbild, ja. Es passt alles in so einen kleinen Koffer rein. Das war so die Idee ganz ursprünglich, dass ich quasi so in eine Bar reinlaufen könnte und mich da an den Tisch setzen könnte und das da spielen könnte. Genau.
Oh, schön.
Melissa.
Ja, ich bin Melissa Stock. Ich habe in Berlin an der Ernst Busch studiert und bin jetzt mittlerweile aber in Erfurt am Theater Weitspeicher fest angestellt als Puppenspielerin. Und wir waren hier mit der Produktion Schlafstadium N, was vor 2 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahren fast mein freies Vordiplom noch war. Also im Rahmen des Studiums quasi zur Aufführung kam. Und damit reisen wir jetzt, wir sind K-Punkt. Wir haben uns gegründet als Kollektiv mit 2 noch Mitstudierenden von mir. Reisen wir quasi als Kollektiv K-Punkt mit Schlafstadium N noch so ein bisschen durch die Länder.
Ein bisschen? Was heißt das? Wo seid ihr unterwegs?
Wir waren jetzt letztes Jahr auf dem Radarfestival in Potsdam, davor nochmal in Rostock und ja, hoffen, dass wir es noch viel mehr spielen dürfen und können. Wir sind da alle ein bisschen fremdgebunden, weil 2 von uns, wie gesagt, festangestellt sind. Das heißt, wir müssen uns immer zusammenpuzzeln. Aber ja, wir hoffen, dass wir es noch eine Weile spielen können.
Genau. Und du hast ja tatsächlich auch die Produktion mit den meisten Leuten auf der Bühne, ne? Ihr seid ja von der Personage her.
Es sind 3 Leute auf der Bühne, ja, genau. Und ja, haben quasi noch eine Großpuppe gebaut von Hagen Tilp und einen großen Kopf mit auf der Bühne.
Bevor wir hier Hals über Kopf in unsere internationale Gesprächsrunde abtauchen, machen wir nochmal einen kurzen Boxenstopp und dehnen und stretchen uns in unserer Speedrunde.
Die Speedrunde, die funktioniert so. Wir beginnen Sätze, die ihr spontan beendet. Die Spielregeln soweit klar?
Speedrunde. Antworten aus dem Bauch heraus.
Anina, dieses Material zieht mich magisch an.
Teig.
Mehdi, das mache ich direkt vor einer Vorstellung.
Quatsch.
Moritz, Berge oder Meer?
Berge. Ja, Berge.
Melissa, diese Tageszeit ist meine Liebste.
Sonnenuntergang.
Martha, wäre ich eine Wissenschaftlerin, würde ich mich mit diesem Thema beschäftigen?
Balance.
Balance. Gut, ja.
Evelyn, das kann Theater?
Alles.
Ah. Anina, dabei kommen mir die meisten Ideen.
Im Wald.
Hm, ja.
Melissa, mein Lieblingsmoment auf der Figura war?
Ich glaube, die Puppenkaraoke ganz zum Schluss.
Großartig, phänomenal.
Moritz, so klingt mein Stück.
Dankeschön. Evelyn, die Welt braucht mehr.
Oh, das ist jetzt ganz banal. Frieden.
Ja, ja. So,
danke.
Vielen Dank für eure Spontanität, liebe Leute. Ich würde mal weitermachen.
Mal, ja.
Eine Woche im schweizerischen Baden, eine Woche Theater mit einer unheimlichen Formenvielfalt. Wie war denn eigentlich so die Zeit für euch hier? Was ist so das Besondere an einem Festivalbesuch für einen Theaterschaffenden oder eine Theaterschaffende? Was nehmt ihr euch mit?
Normalerweise bei einem Festival, das eine Woche dauert, fährt man hin, dann spielt man einen Tag und fährt wieder zurück oder zwei. Und hier bei den als Grünschnabel Nominierte kann man halt die ganze Woche da sein und sich alles reinziehen. Und das fand ich schon super cool. So einfach das ganze Programm so.
Was sind so Punkte, die da hängen bleiben? Also Programmpunkte, wo du denkst, ey, das ist so, das beeindruckt mich nachhaltig.
Hey, es gab verschiedene Produktionen, die halt mega unterschiedlich waren. Und ich war ja bei jeder, dann gab es so eine Bunraku-Puppe, ja, wo ich so war, ah ja, geil, Bunraku, da, ich will das, nur noch das machen. Und dann eine halbe Stunde später sitze ich in was ganz anderem, in der kleinen Papierstadt und denke, ah nee, Papier, ja nee, Papier ist es, ich will Papierstädte bauen. So, so in diese Flashes mich so reinzubegeben, das fand ich super, ja.
Also generell an Festivals finde ich einfach toll, auch so Kollegen und Kolleginnen zu treffen, die man, also weil zum Teil man sich so über ganz Europa irgendwie verstreut hat. Also zum Beispiel Medi und Martha, wir kennen uns schon länger aus Stuttgart und sehen uns eigentlich immer an Festivals. Und das ist also so ein bisschen wie Familie eigentlich, also ja, so ein kurzes Familienzusammentreffen und natürlich auch neue Menschen kennenlernen und andere KünstlerInnen und andere Arten, ganz viele verschiedene Arten von Figurentheater zu gucken. Das ist sehr toll.
Also ich glaube, was mir bei der Figura noch so im Kopf bleibt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Figura wahnsinnig präsent ist in der ganzen Stadt, was nicht zwingend bei allen Festivals so ist. Mhm. Und dass ich das total schön finde, dass man auch selber zu den verschiedenen Spielstätten laufen kann, dass eigentlich alles in Laufreichweite ist und dass man auf dem Weg dann immer noch so andere Figura-Menschen mit Figura-Beuteln an sich vorbeilaufen sieht und alle, hey, hallo, ach du auch, ja schön, guten Tag, wir kennen uns nicht, aber hallo. So. Und ich glaube, das trägt so ein bisschen dazu bei, so diesem Familiencharakter, dass man sich hier auch, also ich zumindest, mich unheimlich wohlgefühlt habe.
Ja, hey, ich mach mal weiter. An dieser Stelle überreichen wir bei Hände hoch nun traditionellerweise den Gesprächsstaffelstab von einer Folge zur nächsten. Und der kommt in Form einer Frage, diesmal vom Puppentheater Halle.
Das Puppentheater Halle ist eines der ältesten deutschen Ensemble-Puppentheater und wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Das Jubiläum wurde ausgiebig gefeiert mit einem vierteiligen, spartenübergreifenden Open-Air-Spektakel, so entlang dieses Gulliver-Stoffes und mit dabei eine 18 Meter große Gulliver-Puppe auf dem Hallenser Markt der Compagnie Les Plasticiens Volants aus Frankreich.
Und gesprochen haben wir in Halle mit der Regisseurin Anja Michaelis, dem Theaterleiter Christoph Werner und der Spielerin und Hausregisseurin Claudia Luise Bose. Und die haben uns eine Frage mit nach Baden gegeben. Seid ihr bereit? Dann kommt hier
die Frage des vorherigen Gasts.
Es sind drei Fragen. Ich fange mal an. Frage 1. Wie kommt die Welt in eure Arbeit?
Wie viel Welt ist drin in eurer Arbeit?
Kann oder muss Theater die Welt verändern? Das war's.
Also, ich arbeite mega gerne mit Material und ich glaube, der Anlass, mich mit einem Material zu beschäftigen, kommt immer oder ganz oft aus einem Zufall, durch eine Begegnung im Alltag.
Ja.
Also, ich setze mich nicht in einen Raum und sage, ich nehme jetzt dieses Material, sondern das passiert, weil ich das schon mal irgendwo aus Versehen in die Finger gekriegt habe und irgendwie was damit gefunden habe, wo ich denke, ah, das ist interessant, könnte man weitermachen. Also die Welt ist immer Anlass bei mir für eine Auseinandersetzung überhaupt. Das kann gar nicht im luftleeren Raum anfangen.
Material.
Material.
Ich beschäftige mich in Arbeiten, die ich irgendwie frei noch gestalte, nebenher, neben der Festanstellung, gerne mit Zwischenwelten, glaube ich, würde ich das am besten beschreiben, weil ich finde, dass Puppen sind so Zwischenlebewesen, was in sich ein Paradox ist, weil Puppen ja nicht leben, aber trotzdem auf der Bühne, wenn man es richtig macht, für zumindest den begrenzten Zeitraum total lebendig erscheinen. Und das ist ein Phänomen, das in unserem Hirn passiert auch, was ich wahnsinnig spannend finde. Und deswegen arbeite ich ganz gerne in diesen Zwischenwelten mit Puppen. Und jetzt bezogen auf Schlafstadium N zum Beispiel, das ist ja eine Zwischenwelt, da gibt es ganz, ganz wenig Menschen, die was sagen können zum Thema Nahtoderfahrung oder wie ist das Leben danach, gibt es ein Leben danach, sind so Fragen, die, glaube ich, essentiell sind für jeden Menschen, ob wir es uns jetzt eingestehen oder nicht selber. Mhm. Und ich finde, da kommt man mit rationalen Gedanken oder mit rationalem Denken nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und darüber hinaus gibt's da einfach nichts. Wir können das nicht begreifen mit unserem rationalen Denken. Und das ist dann halt auch so eine Zwischenwelt, die ich dann gerne versuche, das irgendwo emotional begreifbar zu machen durch Bilder und durch das Spiel mit der Puppe und durch Geschichten. Und ja, ich glaube, so kommt die Welt in meine Arbeit.
Und damit machst du ja irgendwie die Welt auch größer, was ich daran spannend finde, dass es nicht sich nur in den Problemwelten des Hier und Jetzt versinkt da drin, sondern versucht darüber hinaus ein Angebot zu machen, was noch möglich ist, so ein Denkangebot. Ne?
Ja.
Dafür ist ja diese Projektionsfläche, Material oder Puppe echt so prädestiniert und das sich so zu nehmen und über diesen nächsten Schritt nachzudenken in den Arbeiten, das ist sehr spannend. Bei euch allen, ja.
Ich glaube, weil da auch ganz viel im Kopf des Zuschauers oder der Zuschauerin passiert. Bei Schlafstadium N wird mit Absicht sehr viel offen gelassen und das ist mit Absicht alles sehr reduziert. Wir arbeiten mit ganz wenigen Mitteln auf der Bühne und viel auch Wiederholung und einfach, weil im Kopf des Zuschauers oder der Zuschauerin meistens viel mehr passiert, als man das auf der Bühne überhaupt darstellen könnte. Zeigen durch Verdecken.
ja. Also da kann ich mich eigentlich gerade anschließen, weil für mich, glaube ich, geht es auch ganz viel um dieses, was man nicht so ganz konkret ausdrücken kann. Also auch so ein bisschen eben nicht um das Rationale oder um so ganz konkrete Themen des Hier und Jetzt, sondern also ich bin immer sehr fasziniert auch von so eben so unbewussten Themen, die wir so mit uns mittragen, eigentlich als Menschheit. Und jetzt bei Mycelium stand am Anfang eigentlich wirklich diese Beschäftigung mit diesem Archetyp Mutter und des mütterlichen Körpers. Und da kam ganz schnell dieses Material Teig irgendwie zu mir. Das musste ich auch gar nicht lange suchen. Und das hat sich dann, wie so, dieses Thema hat sich dann in diesem Material so materialisiert. Also eigentlich so ein ganz offenes und riesiges Thema, was aber in diesem Klumpen sozusagen eigentlich für mich symbolisiert, dieses Thema. Genau, das ist so die Welt, die mich fasziniert. Was verbinden wir mit diesem Archetypen oder diesem Symbol zum Beispiel des mütterlichen Körpers ganz viel früher, also in anderen Zeitepochen und bis heute, was ganz anderes auch jetzt definiert ist als mütterlicher Körper als jetzt vor 500 Jahren zum Beispiel. Und ich glaube, das
auch
ist so
eine sehr
Welt.
Aktuelle Auseinandersetzung, denn so Frauenbilder drehen sich immer wieder, gehen einen Schritt vor, zwei zurück. Also sich immer wieder neu damit auseinanderzusetzen, ist sehr wichtig. Und da irgendwie so eine ganz, was das ja hat, ist so ein ganz bildnerischer, sehr direkter Zugriff, der auf einer ganz emotionalen Ebene passiert.
Ich glaube, für mich, wenn wir so Sachen für Stücke machen, hat immer sehr viel der Kindheitwelt damit zu tun. Und weil ich einfach damit wahnsinnig Spaß habe und ich habe den Eindruck, dass wenn wir Figuren Sachen machen, dass ich zurück zu dieser Welt gehe, von was ich mich als Kind immer so vorgestellt hatte als fantastische Sachen, die passieren, die sind immer eine Mischung aus Realität und was in deinem Kopf ist. Und sonst finde ich Tiere immer sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube, die tierische Welt kommt sehr oft beim Puppenspiel als Inspiration.
Es gibt ja noch einen dritten Teil sozusagen dieser Frage. Also die ersten beiden haben wir ja schon beantwortet. Der dritte Teil war, kann oder muss das Theater die Welt verändern?
Also ich glaube, Theater kann auf jeden Fall Welten verändern. Und also ich sage ganz bewusst Welten, weil ich glaube, das ist ein total individueller Prozess für jeden, wie man auch Theater wahrnimmt und was man aus Theater zieht, aus Stücken, die man sieht oder aus Projekten insgesamt. Das hängt natürlich sehr auch an einem selber und an Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich beziehe mich gerne auch auf Kinder und Jugendliche, also auf junges Publikum, was wir ja im Grunde, wir sind ja selber alle junge Theaterschaffenden. Und, aber ich finde, dass das ein sehr großes Potenzial hat für junge Menschen, vor allem wenn man sich durch Geschichten auf der Bühne, durch Bilder auf der Bühne gesehen und gehört fühlt, dass das, glaube ich, ganz viel macht mit so jugendlichen Welten. Und ich glaube, da liegt ein großes Potenzial drin, das so weiterzutragen.
Also klar, es geht gar nicht um die Frage, ob es das muss, also, sondern es ist tatsächlich eher so euer eigener Motor, ne? Eure eigene Zündung. Wollt ihr, ist das Theater oder euer Ansatz, so Theater zu machen, eure Formen zu finden, auch ein Ansatz, Welt, eure Welt, die ihr, eure Lebenswelt zu verändern?
Ja, ich meine, dieser Satz klingt ja schon fast so wie so ein Auftrag, wo das Theater auch dann plötzlich so einen Wert hat, wirtschaftlich, heilsam für die Gesellschaft und so. Und kann man ja schon im Nachhinein dann von außen betrachten, so dann sagen, okay, es hat was verändert, aber wenn man was kreiert, glaube ich, kann man nicht mit diesem Anspruch rangehen, oh, ich möchte jetzt das und das wem beibringen. Das, ja. Also weil, sonst gehe ich in die Politik. Also im Moment vom Kreieren macht man ja was aus sich selber raus und der Gedanke, was dann das später auslöst oder was auch jemand daraus verstehen würde, ist, oder was es dann bei dem macht, ist in dem Moment nicht, das ist nicht der Moment.
Könnt ihr nicht berechnen.
Ja.
Kann man vielleicht auch gar nicht oder nur schwer messen.
Ja, es klingt so ein bisschen die Welt verändern, also ich kann mich da total anschließen, was schon gesagt worden ist, als würde man das eben, würde man gerne Resultate sehen. Und das ist überhaupt nicht realistisch oder überhaupt nicht interessant, weil also es ist ja in ständiger Veränderung. Also Welten und die Welt oder was ist überhaupt die Welt? Ist es die Kugel oder eben die innere Welt oder eben die Welten, wie du sagtest, Melissa. Ja, ich glaube, wenn wir als KünstlerInnen uns mit Dingen beschäftigen, die uns faszinieren oder von denen wir so Obsessionen haben und vor allem, wenn wir Spaß auch haben, das zu teilen, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall Dinge anstößt im Publikum. Und dann ist es aber auch total individuell, also ein Stück kann mich innerhalb von 5 Minuten, kann meine Perspektive total verändern und dann bin ich auch total oder nehme das bewusst wahr, dass gerade was mit mir geschieht. Und andere Stücke vergesse ich vielleicht wieder, das kann auch passieren, das ist auch gar nicht wertend, sondern eben genau, was habe ich für einen Background oder was interessiert mich. Und andere Stücke vielleicht oder generell Kunst, vielleicht ist der Prozess auch so schleichend, dass ich gar nicht merke, ah, das hat mich jetzt total berührt oder in was mir angestoßen und ein Jahr später denke ich wieder daran und genau, also es ist auf jeden Fall nicht messbar in Resultaten.
Evelyn, vielleicht magst du noch was sagen aus deiner Perspektive des Festivals, so wie viel Welt steckt drin in der Figura? Wie kommt die Welt in die Figura?
Also ganz viel halt mit den Themen auch, die in den Stücken gezeigt werden.
Ja.
Wir haben viele gesellschaftlich relevante Themen, die aufgenommen werden in den Stücken. Also ich denke von dem her auf jeden Fall.
Wie kuratiert ihr das?
Also wir sind eine Programmgruppe, also ich mit Franziska Burger, Sven Matthiasen und dann temporär war Berthold Stallmach mit dabei. Das war unsere Antenne in Berlin für ein Jahr. Und wir schwärmen aus in ganz Europa. Wir schauen etwa 300 bis 400 Stücke pro Festival im Vorfeld live an. Und dann schauen wir, wenn wir dann zusammensitzen und das besprechen, was ist hängen geblieben.
Das ist natürlich auch eine große Forschungsaufgabe, rumzufahren, 2 Jahre diese 400 Vorstellungen zu sehen. Mhm. Kannst du so momentan, siehst du so Strömungen, die sich ergeben im Figurentheater? Das hat ja auch immer so Wellen, womit man sich befasst. Was sind gerade so vielleicht auch Materialien oder Arbeitsweisen?
Eher formal. Also mir ist aufgefallen, dass so eine Tendenz da ist, ganz große Stücke zu machen, also von auch jetzt bei den Grünschnabel Bewerbungen hatten wir wirklich riesengroße Stücke, die nicht mal ins Kurtheater gepasst hätten mit 2 Tage Aufbau oder dann halt auch ganz kurze Sachen. Das ist auch so eine Tendenz, die wir festmachen, also dass man wirklich so 45, 50, 60 Minuten Stücke eher weniger jetzt antrifft. Also das stellt man jetzt auch bei uns beim Festival fest. Wir haben ganz viele Kurzstücke, also zwischen, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten, 30 Minuten, 35 Minuten. Ich denke, das ist so eine Tendenz, ja, dass es kürzer wird. Und was halt auch ist, ich denke, so die Inklusion und die Nachhaltigkeit findet auch Einfluss. Also die Inklusion, denke ich, wird auch bei der Produktion inzwischen mehr auch mitgedacht.
Liebe Leute, mit Teebeuteln am Tisch, eine Großpuppe wandelt durch die komatöse Leere, Teig und Mehl werden zu Sounds, dazu eine Prise derber Handpuppenhumor. Eure Arbeiten gehen von verschiedensten Seiten auf Material und Puppe zu. Wir sind schon tief in dieses Thema eingestiegen. Ich möchte noch ein bisschen weiter rein und deshalb stelle ich euch nun
die Frage der Kunstkollegin.
Was zieht euch künstlerisch zur Puppe und zum Material? Was für Forschungsaufgaben habt ihr euch in euren Produktionen gestellt und wie seid ihr im Probenprozess vorangegangen?
Für uns, ich glaube, es geht sehr oft daraus, dass wir sehr, sehr gerne bauen.
Mhm. Kommt ihr aus Stuttgart, von der Hochschule?
Ja.
Stuttgarter Studiengang für Figurentheater.
Genau. Und also für mich, aber ich glaube auch für Mehdi, es kommt daraus, dass wir sehr, sehr viel basteln ins Werkstatt und auch gerne dann bauen das Ganze quasi auch, also gerne uns vorstellen, wie es alles aussieht und dann alles bauen. Auch nur nicht nur die Puppen, aber auch wie es dann geklappt wird und in einen Koffer wird und sowas. Und Pulcinella kommt aus einfach die Erstaunen, weil wir haben ein Stück Pulcinella gesehen in Süden aus Italien und in Italien, es gibt schon ganz viele noch Pulcinella-Spieler und wir waren so
fasziniert davon.
Und Mehdi hat auch ein Handpuppe-Background, weil er hatte eine Ausbildung in Paris gemacht mit Théâtre Manu, wo die ganz viel Handpuppe gemacht haben.
Aber Eddie vom Lyon, vom Guignol, ist nicht die gleiche Art, weil sie sind größer als diese.
Und was hat euch bei eurem ersten Schauen von Pulcinella, von dem Pulcinella-Stück so fasziniert?
Für mich es ist einfach, dass die Handpuppe ist einfach so ausdrucksvoll und es ist faszinierend, wie klein und ein einfaches Objekt ist. Und so, dass du kannst dich totlachen von dieser kleinen Sache. Und für mich, ich war ja wirklich erstaunt davon.
Ja, es war aber für mich eine Sache, dass es, man kann es wirklich leicht transportieren. Enfin, die Puppen sind wirklich so nicht groß, du kannst das in einer Tasche haben. Und zu proben, es war wirklich praktisch, weil wir waren in einer Wohnung da, dann in einer Garage da. Dann.
Also wir haben das gesehen in einem geschlossenen Theaterraum. Das ist eigentlich auch noch eine Form für die Straße, oder? Macht ihr es auf der Straße oder habt ihr vor, es auf der Straße zu machen?
Ja, wir machen oft auf die Straße.
Wir haben auch auf einem Strand gespielt. Was lustig ist was bei diesem Stück, dass wir spielen immer in ganz manchmal wirklich komische Orte. Weil wir sehr flexibel sind.
Okay. Was ist anders? Was sind so die Herausforderungen auf der Straße, womit du also im Theaterraum überhaupt nichts zu tun hast? Was macht es besonders?
Ich glaube, im Theaterraum, wir können mehr Zeit nehmen, um wirklich die Charaktere ein bisschen tiefer zu...
Ein bisschen mehr subtil.
Mehr subtil zu spielen. Es gibt viele Momente, wo... Enfin, es gibt viel Improvisation in diesem Stück. Und wir haben einen Treffpunkt, wo wir uns treffen können. Mhm. Und wir hören ein bisschen, wie Publikum reagiert. Und dann in Straße alle die kleinen Momente, wo wir finden, jetzt ist ein...
Der Fokus da.
Ja.
In der Straße der Fokus ist viel schwieriger.
Viel schwieriger.
Deswegen muss man so dreimal mehr Energie reingeben und die Puppen sind auch manchmal dann viel mehr pum, 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 weil da kriegt man mit, dass der Publikum reagiert.
Ja.
Und in der Saal kann man wirklich so sich Zeit lassen und auch Ruhezeiten lassen und verliert man nicht den Publikum.
Ja, und Matti, die arbeiten ja auch, das ist jetzt die Frage aus der Perspektive des Kulturmanagers, wenn ihr das auf der Straße macht, macht ihr das ja nicht immer sozusagen gegen ein Honorar, das euch jemand gibt? Oder spielt ihr auch für den Hut?
Ja.
Wie kommt man an einen gut gefüllten Hut? Das interessiert mich an der Straße, an den harten Regeln der Straße. Wie macht man das?
Man muss danach dann wirklich zu den Leuten gehen und richtig fragen nach Geld. Dass, wenn man damit gut ist, dann kriegt man Geld. Wenn man sieht, da ist ein Hut und gerne kommen, dann funktioniert es nicht.
Okay, alles klar.
Ja, man muss ein bisschen weiterspielen danach mit den Leuten, um Geld zu kriegen. Genau.
Was war zuerst da, der Tisch oder der Teig? Oder was sind so die Komponenten? Wie haben so die Komponenten in deinem Stück zusammengefunden?
Für Mycelium war wirklich als erstes eigentlich das Thema die Mutter. Also, dass ich mich damit beschäftigen wollte. Und aber mir war auch, also ich wusste immer, ich will unbedingt ein Material verwenden dafür. Mhm. Intuitiv habe ich mir gedacht, ah ja, ich glaube, das muss irgendwie so ein Material sein, was so sehr vielfältig ist, formbar und nicht ein konkretes Objekt oder eine Puppe. Also das wusste ich schon und dann relativ schnell kam der Teig und das war die Entdeckung, weil das irgendwie alles zusammengefunden hat, sozusagen.
Das Nährende von diesem Mutterarchetypen.
Ja, ja, also das geht dann so in ganz vielen Schichten, also könnte man es ganz lange da so eintauchen. Aber ja, genau, das findet sich dann so alles in diesem Material drin.
Wie arbeitest du im Prozess? Hast du ein Outside Eye oder gehst du allein auf die Probebühne, schnappst dir Hefe, Mehl und Wasser und schaust, was passiert?
Ich bin immer zuerst gerne eine Weile alleine mit dem Material und ja, probiere alles Mögliche aus und merke dann schon so intuitiv, okay, das gefällt mir oder das hat Potenzial. Bei diesem Stück war es schon so, dass ich erstmal alleine ausprobiert habe und dann die Outside Eyes dazu geholt habe.
Sammelst du dann Etüden und dann verbindet sich etwas? Stellst du dir Aufgaben?
Ja, also ich glaube, als erstes ist wirklich ja, die Begegnung mit dem Material und mit mir als Spielerin und auch als der menschliche Körper in Beziehung zum Material. Ja, was kann das, dieses spezifische Material, was kann das? Also alleine schon, wie zum Beispiel aus dem Teig, was lässt sich da formen? Wie kann man was erzählen? Also das ist ganz schnell dieses Thema vom Puppentheater, dass man etwas erschafft, das dann lebt und dann zersetzt es sich wieder, weil der Teig ja so wieder zerfließt. Und dann aber auch immer in Bezug zu mir, weil ich glaube, die Materialien machen das mit uns. Das ist ja irgendwie unser Bezug zur Welt. Eigentlich die Welt besteht eigentlich aus Material. Und wir als SpielerInnen sind sozusagen, wie stehen wir dazu? Was macht es, wenn wir uns begegnen?
Mhm. Und dann begegnest du ja auch doch dem Sound. Kannst du uns kurz beschreiben, was da irgendwie für ein verfrickeltes Werk unter diesem Tisch ist oder wie du in den Raum reinstrahlst?
Also Fernando hat sich eigentlich vom Tisch und von diesem Setting inspirieren lassen, weil wir haben uns gefragt, wie können wir den Sound so vermischen, dass man nicht mehr genau weiß, woher kommt der Sound, welches Objekt oder welches Material oder wo, ja, was macht der Sound? Und dann war seine Idee, und das haben wir dann auch umgesetzt, dass im Publikumsraum 6 Instrumente installiert sind. Und das sind 2 Gitarren, 2 Snares und 2 Cymbals, also von einem Schlagzeug. Mhm. Und Fernando arbeitet ganz viel mit sogenannten Schallwandlern. Das sind so Vibrationslautsprecher, die vibrieren und dann, wenn man die auf ein Objekt setzt, was einen großen Resonanzkörper hat, also ein Stuhl funktioniert zum Beispiel auch oder Holz ist ganz gut, weil das vibriert, dann funktioniert es wirklich wie ein Lautsprecher und das Instrument macht diese Töne dann. Und die Instrumente sind natürlich sehr ergiebig, weil die sowieso schon Resonanzkörper sind, die sind da dafür gebaut, deshalb funktioniert das ganz gut. Und dann haben wir 4 Mikrofone auf der Bühne, 2 auch so Richtmikrofone über dem Tisch und 2 Kontaktmikrofone unter dem Tisch. Und Fernando mixt es dann alles in diese einzelnen Lautsprecher rein. Und unsere Idee war, das so ein bisschen zu verwirren auch. Bin das ich oder Teig oder das Instrument? Oder auch ein Sound, der gar nicht dazu gehört?
Und daraus ergibt sich irgendwie tatsächlich auch irgendwann so eine ganz koboldhafte, animalische Soundstruktur im Raum, das irgendwie nochmal so das Ganze sowieso einmal kippt und verschiedene Blickwinkel drauf legt. Sehr interessant auf jeden Fall, euer Umgang mit Sound. Ja, hey Moritz, dein Teebeutel-Adventure. Wie bist du denn auf diese Story gekommen von diesem Typen, der fliegen wollte? Ist das tatsächlich eine Geschichte, die es gibt?
Ja, das ist eine wahre Geschichte. Kann man auf Wikipedia nachlesen oder in verschiedenen Zeitungsberichten, die es online gibt. Irgendwer hat mir davon erzählt und dann haben wir das recherchiert und dann ist mir die so ein Jahr lang vielleicht im Kopf rumgedreht. Und irgendwann kam dann so der Moment, wo dann eine Umsetzung stattgefunden hat. Ja, aber das war so eine dieser irren Geschichten, die man sich so eben spät abends am Küchentisch so erzählt.
Urban,
so, habt ihr gehört von dem Typen?
Ja. So. Und sag mal, hast du so vom Materialtheater Vorbilder? Weil du arbeitest ja mit diesem Objekt und Materialtheater, so kleine Sachen. Hast du vorher Sachen gesehen, die in die Richtung gehen? Oder was hast du für ein Background?
Ja, ich kann es gar nicht mit Namen benennen, aber schon, ja, gibt schon Einflüsse aus verschiedenen Richtungen, auch aus der bildenden Kunst und aus meinem eigenen Arbeiten einfach mit Material, wo sich eigentlich so meine Theaterseite und meine Installation, Video, bildende Kunstseite hat sich dann so in diesem Objekttheater irgendwie zusammengefunden.
Was ist da so deine Ausbildung, klingt so blöd, aber so dein Studien-Background, was bringst du mit? Du hast gerade schon so Videokunst gesagt, bildende Kunst.
Genau, Videokunst, also vor allem autodidaktisch, dann habe ich das Hyperwerk gemacht in Basel, das war mehr so Prozessgestaltung und danach war ich bei Philippe Collier, Schauspielausbildung in Frankreich und jetzt im Master Expanded Theater in Bern, der auch sehr offen, breit Theater anguckt und da hat sich das jetzt so zusammengefunden.
Das heißt, du suchst dir so auch so die Bausteine zusammen, die so die nächsten Schritte für die Bühne sein können? Oder
ja, sehr, sehr. Ich hatte nie irgendwie einen Plan, ich gehe jetzt und mache Objekttheater. Das hat sich irgendwie dann so dahin entwickelt.
Ja. Und wie ist das so? Also ich stelle mir das so vor, du probst es für dich am Tisch. Hast du teilweise Testleute schon drin gehabt im Prozess? Oder war deine erste Begegnung mit dem Publikum die Premiere?
Nee, ich hatte schon immer mal wieder einfach Sachen ausprobiert, die Geschichte erzählt, Elemente, die ich mit den Teebeuteln gefunden habe, ausprobiert und dann so einfach immer weitergetrieben. Und hatte dann am Schluss auch noch einen Regisseur, Fitti, Dirk Wittinghoff, der quasi so Schlussregie gemacht hat.
Also man muss sich vorstellen, um einen Tisch sitzen ungefähr 15 Menschen. Man hat eine Tasse Tee vor sich und Moritz sitzt am Tisch und erzählt über einen Teebeutel eine Geschichte eines schrägen Abenteurers, der unbedingt fliegen möchte. Was reizt dich an dieser Nähe? Wie bist du darauf gekommen, so nah an diese Zuschauenden anzugehen? Oder mit denen vielleicht so einen Circle zu bilden? Oder so?
Ja, das hat sich halt durch diesen Tee so ergeben.
Die Teezeremonie eigentlich.
Ja, dass man zusammen Tee trinkt, weil ich auch diese Situation, es ist irgendwie 3 Uhr morgens, alle sind ein bisschen betrunken, man trinkt noch den letzten Tee vorm Schlafen gehen und sitzt so um diesen Küchentisch rum und dann packt jemand noch so eine Story aus. Und ich bin immer, wenn ich mit Leuten am Tisch sitze, bastel ich mit den Sachen rum, die da auf dem Tisch sind und irgendwie war es so dieser Moment, den ich ganz schön fand, zu reproduzieren. Und auch, halt, Teebeutel sind halt klein. Das heißt, man muss nah dran sein. Das wird gar nicht gehen auf große Distanz.
Ja, es hat auf jeden Fall eine wunderbar intime Atmosphäre und man taucht so gemeinsam, man teilt so ein Geheimnis am Ende, finde ich. Das funktioniert echt schön, ja.
Ich mag das auch, dass alle haben ja so einen ganz körperlichen Bezug zum Material. Also, ich habe das letztens irgendwo online gelesen, was ich mega lustig fand. Wenn man jetzt so in diesem Raum rumguckt, gibt es nichts, was man nicht angucken kann und nicht wüsste, wie es sich anfühlen würde, wenn man es ablecken würde.
Ich glaube, ich habe den gleichen Artikel gelesen.
Irgendwo habe ich es auch gelesen. Und das war ich so, ja, voll. Und darum, wenn mit Material was geschieht auf der Bühne, dann haben alle direkt einen körperlichen Bezug dazu, weil sie das alle irgendwie schon mal auch erlebt haben und genau wissen, wie sich das anfühlt, wenn sich das bewegt, dann das lügt halt nicht, Material.
Melissa, als ich das erste Mal deine Arbeit gesehen habe beim Radarfestival, war ich völlig fasziniert von diesem riesen Gehirnscan am Anfang, der ja auch wie so ein Ausgangspunkt für deine Arbeit war. Also man muss sich vorstellen, man kommt rein in den Raum und dann sieht man so diese einzelnen Scheiben des Gehirns und das macht total was, weil es hat dieses Wissenschaftliche, aber auch irgendwie was ganz Medizinisches. Und du meintest damals, das war auch wie eine Art Ausgangspunkt oder es hat dich so gecatcht, dieses Bild. Kannst du so nochmal beschreiben, wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist? Wie bist du so rangegangen und woher hast du den Hirnscan?
Den Hirnscan habe ich von YouTube. Also wir haben wo ganz anders angefangen, nämlich eigentlich war der Arbeitstitel Kafka ein Fiebertraum. Mhm. Mich interessiert Kafka sehr und so kafkaeske Welten interessieren mich sehr. Und ich habe dann irgendwann so den Gedanken gehabt, das ist ja eigentlich, ist jedes Kafka-Stück wie so ein Fiebertraum. Mhm. So. Und da ist dann eigentlich die Idee draus entstanden, was ist denn, wenn Kafka in diesen Fieberträumen seinen eigenen Figuren begegnet. So. Und dann habe ich eine Vollkrise gehabt, wie das manchmal so ist in Vordiplom. Und habe gemerkt, okay, das funktioniert überhaupt nicht. Mich interessiert das Thema, aber mich zieht es irgendwie in eine andere Richtung. Ich bin ja der Meinung, Scheitern gehört total dazu. Und diese Krise war für mich total wichtig, weil ich dann gemerkt habe, eigentlich interessiert mich was ganz anderes, was damit aber im Zusammenhang steht. Und dann bin ich halt bei diesem Fiebertraum so hängen geblieben und bin weggegangen von Kafka, weil ich dann viel über zum Thema Fiebertraum recherchiert habe. Und man sieht es ja auch immer wieder in so in Literatur, so jemand träumt im Fieber und dann kommen so komische Gestalten. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt und habe festgestellt, es gibt einen Begriff dafür, das sind orinoide Zustände. Mhm. Das taucht auch einmal ganz kurz auf im Stück. Und das sind medizinisch gesehen Zustände, die Betroffene durchleben, die träumen quasi, aber diese Träume sind so realistisch, dass sie hinterher tatsächlich einfach nicht mehr auseinanderhalten können, war das echt oder habe ich das geträumt? Zum Beispiel nach einer schweren Hirnverletzung oder so. Wo es wirklich Fälle gab, dass jemand aufgewacht ist aus so einem Zustand, aus so einem ganz tiefen Schlaf quasi und total am Boden zerstört war, weil er dachte, oh, meine ganze Familie ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich glaube, das war das eine Beispiel, was ich irgendwo mal gelesen habe in einer britischen Zeitung. Wo dann dann kam die Familie rein und er hat gar nicht geglaubt, dass der hat gedacht, das ist ein Fake. Der hat gedacht, die haben Masken auf, weil er hat das so miterlebt, so ganz realitätsnah miterlebt, dass seine Familie bei diesem Autounfall gestorben ist und konnte das wirklich nicht auseinanderhalten, ob er das geträumt hatte oder ob das real war. Und das hat mich so ein bisschen dann hingeleitet zu dem Thema, ja, okay, krass, ist ja schon noch irgendwie eine Nahtoderfahrung. Mhm. Es gibt ja ganz viele Berichte von Menschen, die Nahtoderfahrungen erlebt haben und die sind so unterschiedlich. Mhm. Und dann bin ich gekommen auch aufs Thema Koma, was da ja so ein bisschen mit im Bild ist sozusagen. Und habe dann festgestellt, dass das Hirn eigentlich ganz schön viel kann und halt vor Trauma eigentlich beschützen möchte, also vor schlimmen Erfahrungen beschützen möchte, das Bewusstsein und das Denken und dann eben in so einen Notfallmodus schaltet und eben diese orinoiden Zustände quasi hervorruft und erzeugt, um das Denken, um das Sein quasi vor Trauma zu schützen. Und man träumt sich halt eine Welt, damit man das Trauma nicht so krass erleben muss. Und dann habe ich festgestellt, dass das alles wahnsinnig schlecht erforscht ist, dass es dazu, also was heißt schlecht erforscht, das ist einfach schwierig zu erforschen, weil es ganz wenig Menschen gibt im prozentualen Anteil, die davon berichten können. Und das fand ich irgendwie spannend, so zu erkunden, wie kann das sein? Und dann habe ich mich 2 Nächte in meinem Zimmer eingeschlossen, in Berlin, in meinem Studentenwohnheim, und habe geschrieben und habe diese Texte aufgeschrieben, die dann quasi, das war freies Schreiben, das floss einfach raus und ich habe dann hinterher erst gekürzt und das bisschen geordnet und 4.36 Uhr ist der Todeszeitpunkt, der bei uns genannt wird auf der Bühne. Also der Protagonist stirbt, um 4.36 Uhr wird der Tod festgestellt. Das ist genau der Punkt, wo ich fertig war mit Schreiben.
Oh.
Aber ja, so bin ich auf das Thema gekommen. Es war ein Riesenprozess.
Einfach. Ja, spannend, dir bei diesem Bogen zuzuhören. Irre, wie so diese Recherche einen reinzieht und irgendwie so ganz eigene Phasen immer fordert. Ne? Ihr seid ja im Proben, müsst ihr irgendwie intuitiv darauf vertrauen, dass die nächste Phase anfängt und eine Phase zu Ende ist.
Ich würde vielleicht, wenn du erlaubst und die Zeit noch erlaubt, kurz Evelyn in den Blog noch mit hineinholen, weil so uns jetzt sozusagen die Nominierten des Grünschnabels aus der Werkstatt so erzählt haben. Du hast uns vorhin, Evelyn, schon beschrieben, so wie ihr so Strömungen wahrnehmt und Tendenzen, Schwerpunkte so in euer Festival holt. Wie ist denn das jetzt, wenn also die Nominierten bei euch auf dem Festival spielen? Kannst du uns einen kurzen Einblick geben? Weil die werden ja durch eine Jury sozusagen beobachtet, begutachtet und es wird besprochen. So wie arbeitet die Jury? So, kannst du da was
ganz
sagen?
Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nee, also die Jury, die trifft sich, also zu Festivalbeginn zum ersten Mal eigentlich. Ja. Die war auch diesmal wieder neu zusammengesetzt.
Ja.
Also Gunhild Hamer ist schon länger dabei. Christian, glaube ich, ist zum dritten Mal, vierten Mal. er sitzt da drin, ich weiß Publikum, jetzt gar nicht. Ja. Also er könnte wahrscheinlich mehr sagen. Und ich bin dann einfach nur kurz dabei, sage so die Modalitäten, ja, wo man Essen kriegt und wie das mit den Badges funktioniert, okay, und so. Und dann wird die Jury eigentlich sich selbst überlassen.
Ja.
Und ich bekomme dann am Sonntag, also diesmal war es am Samstag, ja, so spätestens um 3 muss ich wissen, wer ist. Ich muss die Laudatio haben.
Ja.
Und aber wie der Prozess abläuft.
Und wie setzt ihr die Jury zusammen?
Das ist so wie gegeben. Es muss jemand vom Kanton dabei sein. Mhm. Das ist Gunhild, die ist gesetzt, die ist schon Jahre dabei. Dann muss eine internationale Person dabei sein. Das ist Christian. Und dann noch jemand aus dem Kanton Aargau.
Ja.
Und nach Möglichkeit nicht aus dem Theaterbereich, mhm, oder Figurentheaterbereich. Ah. Genau. Und das war diesmal Anna Sommer. Sie ist die Illustratorin, Comiczeichnerin und ja. Sie war zum ersten Mal dabei.
Schön. Und Moritz, du hast ja den Preis gewonnen.
Mhm.
Herzlichen Glückwunsch dazu zum Grünschnabel.
Dankeschön.
Und natürlich die obligatorische Frage, weißt du schon, was du mit dem Preisgeld machst?
Nee, ich weiß auch, kann ich vielleicht gerade hier fragen, ist das an eine Produktion gebunden oder ist das frei?
Nee, ist total frei. Also du kannst auch in die Ferien. Also
nee, weiß ich echt noch nicht. Ja. Davon leben, denke ich mal, erstmal.
Weiter forschen.
Und weiter forschen, ja.
Die Materialien im Raum beobachten und sich überlegen, wie könnten die sich wohl anfühlen. Ja, schön. Hey, wir machen einmal weiter.
Ja.
An dieser Stelle überlassen wir nämlich das Gespräch dem Zufall. Denn wir haben hier ein Glas voller Fragen mitgebracht von unseren Studierenden der zeitgenössischen Puppenspielkunst, Anna Ernst Busch, an euch, liebe Nominierten. Und da würde ich euch eigentlich reihum bitten, mal jeweils eine zu ziehen.
Die Frage aus der Studierendenschaft.
Was bedeutet die Nominierung für euch? Es hat uns sehr, wir waren froh, dass wir waren so surprised,
überrascht, ja.
Weil wir waren so, aber was wir machen ist nicht genug zeitgenössische oder so, wir haben keine Chance sowieso. Und dann wir waren, c'est cool, so, wir waren überrascht und sehr.
Für mich war einfach richtig cool, dass ihr das für junge Nachwuchs macht, weil es ist der Moment genau, wo auch ökonomisch schwierig ist. Am Anfang seine Projekte, was man alles im Kopf hat, ist immer so zueinander gesetzt mit die konkreten Fragen. Und ich finde es auch richtig cool, dass man so vielleicht eine Chance hat, so auch bei seinem Projekt geholfen zu sein. Genau. Und auch, ich meine, auch wenn man nicht den Preis hat, aber auch so als in die Figura zu sein mit anderen, genau diese Beziehung mit anderen und einfach richtig toll als Support für unsere Arbeiten.
Und man wird ja auch gesehen, wenn man am Festival ist. Es kommen dann ganz viele Veranstaltende und hoffen wir, geht der Weg weiter.
Das ist wie schon eine Plattform und eine ganz große Möglichkeit zu netzwerken. Ja?
Genau.
Super. Also, nächstes Glücksklacks-Frage. Ja, also kannst einfach eins rausnehmen, es kommt an ihn, ne?
Wie war eure Reaktion auf die Nominierung? In Klammer, Antwort als Geräusch bitte. Smiley, Klammer zu. ich weiß gar nicht mehr.
Es war ja via Mail, oder? Also die Nominierung.
Ja.
Okay. Ja, dann weiter.
Habt ihr einen Leitspruch oder Leitgedanke für eure künstlerische Arbeit? Herrje.
Ist das schon der Gedanke?
Ist das, herrje. ein Motto. ich glaube, Humor ist für mich mega leitend. Ja, ich glaube, ohne Humor, ohne die Sache, zwar ernst zu nehmen, aber sich selber dabei nicht so richtig ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist das, wo ich immer wieder drauf zurückfalle, gerade wenn man in so Krisen kommt oder so, ah, scheiße, oder ah, wie ist es jetzt richtig, so zu merken, ja, es ist nie richtig oder auch nie falsch oder, ja.
Melissa zieht eine Frage.
An Schlafstadium.
Was?
Was hat euch inspiriert, diese Geschichte zu erzählen und wie habt ihr euch dieser Thematik angenähert, um sie für das Publikum greifbar oder berührend zu machen?
Also den ersten Teil hast du ja fast schon beantwortet.
Ja, den ersten Teil habe ich schon fast beantwortet. Also ich glaube, für uns alle ist das auf die eine oder andere Art und Weise ziemlich persönlich gewesen. Mhm. Für mich in den Texten und in der Musik, für die zwei Menschen, Sophia und Annika an der Puppe, durch das Puppenspiel. Ich habe am Anfang selber noch mitgespielt und es hat mich getötet, weil ich geswitcht bin zwischen mit auf der Bühne stehen und dann von draußen gucken und das mache ich nie wieder. Zum Schluss habe ich mich dann so ein bisschen auf das von draußen gucken konzentriert und da viel auch von außen gespiegelt und geleitet, aber ganz viel von dem Puppenspiel an der Puppe an sich kommt von den beiden. Und das macht es für uns so persönlich und ich glaube, wenn da was Persönliches dahinter steht, wenn man was macht, was einen selber interessiert und wo man selber irgendwie einen Bezug zu hat, dann ist es gar nicht schwer, das zu übertragen aufs Publikum.
Nominiert zu sein für den Grünschnabelpreis oder überhaupt auf der Figura zu spielen, das haben wir schon mehrfach festgestellt, ist ein wichtiges Sprungbrett ins große Becken der Szene. Der Moment des Absprungs, so in dem Moment, in dem ihr es wagt, der interessiert mich.
Die Frage des Kulturmanagers.
Wohin führt euch dieser Sprung? Wohin führt euch euer Sprung? Ins wilde Wasser der freien Szene? Oder denkt ihr auch darüber nach, in einem festen Ensemble zu arbeiten? Wie stellt ihr euch die kommenden Jahre vor?
Also ich bin ja schon fest angestellt, momentan, als Puppenspielerin in Erfurt und versuche aber so ein bisschen freiberuflich noch Sachen zu machen. Mir liegen da junge Menschen sehr am Herzen und irgendwie die Regie für junge Menschen auch. Durch Puppe und mit Material und an schwer verdauliche Themen, ja, würde ich sagen. Und ich muss ganz kurz sagen, Paul, ich hatte ja bei dir Kulturmanagement.
Nein, das kommt nicht.
Nee, pass auf. Nein, du hast mal gesagt, weil man sich ja vor allem auch im Freiberuflichen immer durch so Anträge schlägt und jeder kennt das, Förderanträge und man telefoniert mit Ämtern und denkt sich so, ah! Und du hast mal gesagt, es ist eigentlich ganz einfach, und das ist der wichtigste Tipp, den ich bekommen habe, und das gebe ich auch gerne weiter. Wenn ihr irgendein Problem habt, müsst ihr einfach beim Amt anrufen oder bei der Stelle, die gerade dafür zuständig ist, und sagen, hallo, ich bin Melissa, ich habe ein Problem und ich brauche ihre Hilfe. Und ohne Mist, ich mache das jetzt jedes Mal und es funktioniert einfach. Das ist der beste Tipp, den ich je bekommen habe.
Du meinst, weil sie dich dann schon auf dem Schirm haben?
Nee, einfach weil Menschen, das hast du auch so gesagt, Menschen möchten helfen. Menschen sind soziale Menschen, soziale Wesen und möchten helfen. Und es hat mich bis jetzt jedes Mal weitergebracht. Der Ton am anderen Ende der Leitung wird sofort anders.
Es ist
einfach, ganz spannend.
Ja, es ist auch so spannend zu sehen, dass natürlich alle, also weil wir ganz oft so in Förderung reingehen oder in Prozesse mit großen Anträgen, wenn es um viel Geld geht, dass man oft das Gefühl hat, man wird so kontrolliert durch die fördernden Stellen oder durch die Ämter und die sind so eher der Feind und man entwickelt so eine Angst davor. Und es ist eigentlich immer, ich habe dir selber die Erfahrung gemacht und du ganz offensichtlich jetzt auch, dass alle, die ein Projekt fördern, die dein Projekt fördern, auch daran interessiert sind, dass es zum Erfolg führt, das Ganze. Und deswegen kann man, glaube ich, alle Förderer auch wirklich als Partner verstehen. Und so diese Angst verschwindet nämlich langsam, weil sich dieses Verständnis durchsetzt. Auch auf der anderen Seite, auf der fördernden Seite.
In Berlin gibt es denn in der Schweiz auch so Ensemble-Puppentheater?
Jetzt ganz spontan kommt mir Neuenburg in den Sinn, Neuchâtel, dort gibt es ein Ensemble aus Profis und auch St. Gallen hat so eine Mischung zwischen Profis und Laien, glaube ich. Ja, aber sind eher selten mit den Häusern verbunden.
Naja. Ja. Und habt ihr in Frankreich solche, da gibt es ja ein ganz anderes System, eher so Companies, oder? Seid ihr
ja,
eher in Frankreich unterwegs?
Ja. Es ist eh fest, weil im Figurentheater sind alle Leute in Freiszene.
Freiszene, ne?
Es gibt nur ein Festensemble im Schauspiel. Ist
In ganz Frankreich?
Ja, in Paris.
Wow, das ist ein total anderes System.
Das ist Comédie-Française.
Comédie-Française.
Ja. Wahnsinn. Und dann habt ihr ganz andere eigentlich Strukturen da. Ne? Es richtet sich alles auf die freie Szene aus. Wie arbeitet ihr da?
Wir fragen fast nie nach Geld, wenn wir machen Produktion zum Beispiel.
Wo habt ihr das her?
Wir machen auf unsere Zeit, weil es gibt dieses System in Frankreich. Mhm. Und das... mehr du spielst, mehr du kannst dann Geld kriegen vom Staat.
Es ist ziemlich klug gedacht für Künstler, weil ihr weißt, dass wenn man ein Stück baut, man kann nicht die ganze Zeit bezahlt sein. Es ist etwas, man kann nicht jeden Tag arbeiten. Mhm. Also man arbeitet schon jeden Tag, aber nicht offiziell. Mhm. Und es ist so gedacht, dass man quasi Zeit hat für sich, um neue Sachen zu machen, aber trotzdem Geld kriegt, wenn man das Jahr davor genug gearbeitet hat.
Also wenn du genug Spieltermine vorweisen kannst, dass du quasi aktive Künstlerin bist, aktiv spielende Künstlerin, dann wissen die, die arbeiten eh an was und dann werden sie schon wieder spielen. Naja.
Wenn ihr jetzt nicht gerade auf Festivals international unterwegs seid, habt ihr für eure eigene Produktion eigentlich habt ihr einen regionalen Fokus? Oder also und arbeitet ihr vielleicht für ein bestimmtes Publikum, so einer Region, oder spielt das keine Rolle für euch?
Bis jetzt, wir reisen ziemlich viel.
Ja.
Wir machen ziemlich viel bei uns, aber eher bei Cafés oder kleineren Sachen, weil dort gibt nicht so wirklich Festivals und so. Es ist eher.
Es ist auch eine Region, wo es gibt nicht so viele Leute, so viele Leute haben schon gesehen das Stück.
Ja. Klar. Anina Moritz, wie ist es mit euch? Die wilden Wasser der freien Szene? Weiterhin?
Ja, also ich habe ja 2021 in Stuttgart abgeschlossen und ich bin dann zurück in die Schweiz gekommen und ich war erstmal gar nicht so sicher, ob ich überhaupt Figurenspielerin weiter sein möchte. Also auch weil gerade so 4 Jahre Vollstudium und so viel Input und ich hatte ganz viele Fragen, so was ich eigentlich möchte in der Kunst und ob überhaupt. Und jetzt aber hat es sich mir eigentlich sehr bestätigt. Also eigentlich immer mehr bin ich sehr sicher, dass ich eigentlich als freie Künstlerin meine Arbeiten machen möchte. Und das Figurentheater, dass das mein Ding ist.
Ja. Du hast gesagt, du bist zurückgegangen in die Schweiz. Also wolltest nicht bleiben aus beruflichen Gründen? Wie ist es sozusagen, sich zu entscheiden, nicht in Deutschland in der freien Szene im Puppentheater zu arbeiten, sondern eher in der Schweiz?
Das hat sich so ergeben. Ich habe das gar nicht so geplant oder so. Also ich bin sowieso, war lange nicht mehr in der Schweiz wohnhaft. Ja. Also ich war auch lange reisen und unterwegs und eben habe dann in Deutschland studiert und ich hatte das gar nicht als Plan, ich komme dann zurück und arbeite da, sondern das hat sich irgendwie ergeben, auch eigentlich wegen Corona, weil ich habe ja wir haben noch im Covid-Jahr abgeschlossen und es gab halt eigentlich überhaupt keine Arbeit, also nicht im Theater und nicht in den darstellenden Künsten. Und für mich war die Schweiz und auch, weil ich eh Schweizerin bin, einfach, dass ich dann halt shoppen ging, um zu überleben. Und dann hat sich das so ergeben und dann habe ich jetzt Leute kennengelernt und Kontakte geknüpft und bin immer mehr so, das hat sich jetzt so ein bisschen aufgebaut.
So, ich frage das ja auch deshalb, weil wir natürlich so im Sprechtheater, im sprechlastigen Theater haben wir so ein bisschen unsere Sprachgrenzen auch. Ne? So das geht mit Deutschland, Österreich, Schweiz, geht das noch ganz gut. Aber wie ist es dann so für das Selbstverständnis der eigenen Arbeit? Ist es sozusagen relevant, wo ich lebe und dort auch produziere? Oder ist es völlig unrelevant, weil ich mich sowieso international orientiere? So ist es schon, spielst du oder entwickelst du schon so für ein Schweizer Publikum dann auch?
Nee, also ich verwende sowieso sehr wenig Sprache, also jetzt in meinen eigenen Projekten und das hat sich auch so ergeben. Und deshalb ist es für mich gar nicht so, habe ich mir das gar nicht überlegt, ist es jetzt für ein deutschsprachiges Publikum, sondern es ist für mich eigentlich schon klar, dass ich, also wenn es möglich ist, international zu touren und zu zeigen, dann auf jeden Fall. Also dann, interessiert mich das.
Für mich auch freie Szene.
Klar.
Weil ich mich ja auch gar nicht so spezialisiert habe auf einen Job.
Ja.
Und Institutionen mögen, glaube ich, ganz gerne Spezialistinnen.
Klar,
die passen da besser rein. Ja, von dem her viel frei. Wobei ich manchmal auch den Koller kriege mit diesem ganzen Anträge schreiben und Unsicherheit und was kommt wie und wann, dann bin ich Ja. Ich durfte hier im TIC mit Lena Steinemann zusammen 2 Jahre lang einen Jugendclub leiten, wo man dann angestellt ist und einfach da machen kann. Und das war super toll, also, einfach den Bürokram ein bisschen übernommen zu kriegen und einfach da sein zu können und arbeiten zu können und regelmäßig Kohle reinzukriegen.
Ja klar, gibt auch einen anderen Fokus. Ne?
Genau,
eine andere Konzentration,
gibt einem mal kurz ein bisschen Verschnaufpause auch. Mhm. Ja. Aber sonst auf jeden Fall frei.
Super, liebe Leute, bevor wir in den letzten Frageblock einlaufen, machen wir noch kurz Halt in einer Rubrik, die nennt sich Tipps und Tricks. Bei euren Arbeiten seid ihr sicherlich einmal an Punkte gekommen, haben wir ja gerade schon gehört, wo nichts mehr ging, wo so der Kopf sich verknotet und man vielleicht so vor dem Stück Teig sitzt oder vor dem Teebeutel und denkt, was machst du da? Und vielleicht können wir nochmal zusammentragen, so kurze Statements, wie kann man über diesen Moment drüber kommen? Wie kommt man aus so, vielleicht auch aus dem Schaffensdruck oder aus so einem Moment, wo nichts mehr geht, raus? Habt ihr so einen Tipp, der euch geholfen hat?
Also mir hilft es immer, wenn man sich jetzt schon länger mit dem Stück beschäftigt hat und auch mit anderen Menschen ausgetauscht hat, also mit Kolleginnen und oder Outside Eyes, das dann einfach mal auch Menschen zu zeigen, die es noch nie gesehen haben und vielleicht auch Menschen, die gar nicht unbedingt aus der darstellenden Kunst kommen, weil ja, dann merkt man eigentlich, was funktioniert und was nicht und eigentlich vor allem mit dem Fokus auf, was funktioniert eigentlich und da dran kann man sich dann wieder, also das motiviert mich dann wieder, dann komme ich wieder so in diese, der Kern eigentlich, also eigentlich ist es immer so, dass man fängt was an und dann macht man 1000 Umwege, weil man denkt, man muss irgendwie da noch rein und dann eigentlich schlussendlich das, was schon am Anfang war, da steckt schon der Kern drin, habe ich das Gefühl. Und Personen, die es noch nie gesehen haben, die, glaube ich, haben da ganz einen neutralen und sehr direkten Blick darauf.
Hast du noch einen Tipp?
Ich habe 2 kleinen. Einen ist, anderen Stücken anzuschauen. Mhm. Mir hilft das voll, wenn ich blockiert bin, weil es gibt mir wieder Energie und sehen, ja, es ist doch cool als Art, also Sache zu tun in Figurentheater, weil man verliert manchmal ein bisschen der Vertrauen, wenn man so in sein Ding ist die ganze Zeit und man dachte, macht das wirklich Sinn oder soll ich ein anderes Job finden und so. wenn ich andere Stücke anschaue, dann kriege ich wieder diese Spannung, diese ja. Motivation und gibt's auch ganz viele wieder Ideen rein ja. und so. Und die zweite Sache für mich, es hat nie funktioniert für mich, allein zu arbeiten, weil ich einfach mich die ganze Zeit Zensur mache oder nicht sicher bin und einfach jemanden haben, mit wem man, der muss nicht mit dir arbeiten oder das Ding machen, aber einfach in Kommunikation zu sein mit jemand anderem hilft voll. So nicht in einem Raum allein proben ist die Hölle.
Ja.
Ich würde sagen, die Sache liegen lassen und weglaufen.
Frische Luft.
Also und dann schon mal aber auch wieder zurückzukommen. Ja.
Auch mal kurz loslassen.
Aber einfach mal loslassen und spazieren voll. Gehen oder duschen. Oder.
Ja, voll.
Oder ein Jahr warten. Also, ja.
Warten und Tee trinken.
Warten und Tee trinken, ja. Ja, weil wenn man stockt, dann ist es ja auch immer ein Moment, weil man irgendwie es lösen will. So.
Ja.
Und das geht dann ja nicht.
Ja.
Ja.
Ja, schön.
Duschen.
Ja, ich hätte auch gesagt, wenn es gar nicht mehr geht, weinen hilft manchmal auch sehr. Ja.
Druck ablassen. Ja.
Und dann duschen und schlafen gehen und am nächsten Tag weitermachen. Oder was mir auch hilft, ist das Medium wechseln. Also, dass man, man muss es ja nicht auf die Bühne bringen, aber ich zum Beispiel, ich habe dann immer ein Buch und klebe dann so mit, also druck Bilder aus und mach Collagen oder fange dann an, schlecht zu zeichnen, weil ich kann überhaupt nicht zeichnen. Aber es hilft manchmal trotzdem.
Ja, Medium
oder
wechseln, spannend.
Ich mache freies Schreiben und schreibe alles raus, was im Kopf ist und dann lasse ich es liegen oder dann kommt mir eine Idee, an der ich dann weiterarbeite und ich lasse mich dann so treiben davon, was dann daraus kommt.
Gut. Super, vielen Dank für die Tipps und Tricks.
Aber holla, eine gute Sammlung. Damit sind wir eigentlich auch bei der letzten Frage unseres Gesprächs angelangt. Und diese Frage wird heute noch nicht beantwortet. Mit dieser Frage übergebt nämlich eure Runde hier, den Gesprächsstaffelstab an unseren nächsten Gast.
Genau, und in Folge 14 von Hände hoch haben wir Katja Spieß zu Gast. Katja Spieß ist die künstlerische Leiterin des Figurentheaterzentrums FITZ in Stuttgart und des Figurentheaterfestivals Imaginale. Wir treffen sie beim Figure It Out Szenetreff in Stuttgart und kommen mit ihr ins Gespräch über das FITZ als freie Spielstätte. Und liebe Evelyn, dürfen wir dich um eine Frage bitten an Katja Spieß?
Frage an den nächsten Gast.
Liebe Katja, mich würde interessieren, ob du das Programm im FITZ ganz alleine gestaltest oder ob du dieses in Zusammenarbeit kreierst. Und wenn ja, wie ihr dabei vorgeht, also wie der Auswahlprozess vonstatten geht. Und wenn du das alleine programmierst, wie würdest du vorgehen, um so eine Gruppe zusammenzustellen und dann ein Programm gemeinsam zu gestalten?
Vom FITZ und vom Festival?
Ich weiß nicht, ob das Festival anders funktioniert. Mhm. Also generell würde mich das
super
interessieren.
Ja, schön. Danke für diese Frage, die nehmen wir gerne mit. Tja, und liebe Leute, damit sind wir tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Liebe Anina, Martha, Melissa, Mehdi, Moritz, Evelyn, vielen Dank. Es war super schön gewesen mit euch. Und vielen Dank, liebes Publikum, auch an euch.
Herzlichen Dank.
Vielleicht noch ganz kurz, wann findet die nächste Figura statt?
16. bis 21. Juni 2026.
Da freuen wir uns auf dieses Programm, genau. Und wenn ihr da draußen in Zukunft keine Folge von Hendo verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und einen Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt die Social Media Reiseroute von A nach B in 1000 Likes.
Und wenn ihr mehr von Puppe wollt, dann kommt doch zu uns nach Berlin. Zu den Vorspielen und Fundusführungen der Puppe an der Ernst Busch. Alle Infos findet ihr auf der Webseite Ernst Busch. Und den Link dazu gibt's natürlich in den Shownotes. Dort stehen auch alle Infos für ein Studium der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch.
Genau, und die Website von der Figura verlinken wir euch auch. Und all eure Websites von den diesjährigen Nominierten der Grünschnabel Gruppen findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Schreibt uns gern, Wünsche, Feedback, Anregungen nehmen wir entgegen per Mail unter presse@hfs-berlin.de, Stichwort Hände hoch.
Teilt, hört weiter und abonniert uns auf Spotify.
Genau, und liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass wir heute mit euch sprechen durften. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank an die Figura, dass wir hier sein durften.
Und ihr da draußen, macht's gut. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge von
Hände hoch!
Danke sehr. Ich fand alle eure Namen fangen mit M an.